Meine Lieben, hallo zusammen, ich bin's Matze und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen natürlich drüber, wie ihr Garten aktuell aussieht, aber natürlich versuche ich auch, ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken, die wir dann alle mitnehmen können. Und heute ist bei mir Elias. Hallo Elias.
Hallo Matze, ich grüße dich und freue mich auf eine ganz wunderbare Stunde mit dir.
Ich freue mich auch. Viele von euch kennen Elias schon. Sein Podcast ist Gartenede, den höre ich zum Beispiel regelmäßig, aber Naturtalent gibt's auch noch. Erzähl ein bisschen über dich, Elias. Am besten machst du das selber, weil ich glaube, du kennst dich selbst am besten.
Also die Geschichte geht ganz klassisch los, glaube ich, so wie sie jeder beginnt, dass man irgendwann Großeltern hat, die einen Garten haben. Und dann geht die Geschichte aber weiter, wie das auch klassisch ist im Jugend- und im heranwachsenden Alter, dass ich so überhaupt kein Interesse an Garten hatte, sondern das Einzige, was mir im Garten in Sinn kam, war dann irgendwann, dass wir angefangen haben und haben ein kleines Musikfestival veranstaltet und das war quasi im Garten meiner Großeltern. Interessant.
Okay.
Also da muss ich dazu sagen, interessanterweise war es so, dass meine Großeltern so 300 Quadratmeter ungefähr bewirtschaftet haben, die auch komplett Nutzbeetfläche waren. Also wir haben dann wirklich einen Garten gehabt, der war zwar zum einen auch voll mit Blumen und Co., aber zum anderen auch mit jeder Menge Gemüse. Und für mich war das irgendwie immer so normal, dass das bei uns immer so mit dranhing, hab da aber wirklich überhaupt kein Interesse dran gehabt. Im Gegenteil, es war eher für mich immer so ein bisschen, ja, so, es hat mich eher so ein bisschen runtergezogen, wenn es dann hieß, ja, heute musst du mal irgendwie Mist untergraben und so, weil irgendwie, ich war jetzt auch nicht so der Riesengemüsefan, muss ich sagen. Und daher hatte ich dann mit dem Musikfestival schon ein bisschen mehr Spaß. Interessanterweise war es dann so, dass Leute, die dann irgendwie aus großen Städten kamen, dann zugeguckt haben, wie mein Opa dann da irgendwie mit der Sense Gras gemäht hat und so. Also es war alles immer sehr interessant und sehr familiär alles. Und dann hat das über die Jahre irgendwie, ist das Festival auch ein bisschen größer geworden und irgendwann hat es mich dann doch auch gepackt, dass ich dachte, vielleicht ist nicht nur das eine Wochenende im Jahr relevant in so einem Garten, sondern vielleicht kann man da auch für sich mehr rausholen, im Sinne von, dass man so ein bisschen einen Ruhepol, ein bisschen so einen Gegenspieler zum Alltag hat. Und dann ging das irgendwann los, dass ich so mal mit, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter angefangen habe und habe mich dann gefreut, dass da ein bisschen Zwiebel mal hochgekommen sind und so. Ja, und dann bin ich da so langsam eingestiegen.
Ist das verrückt. Von gar kein Interesse zu, aha, das könnte ja interessant sein, war es ein langer Weg. Aber würdest du sagen, dass sich deine Kindheit in diesem Garten dann doch irgendwie ein Stück weit beeinflusst hat? Das hat es ja wahrscheinlich normal gemacht, oder? In deiner Wahrnehmung.
Ja, definitiv. Also ich bin immer schon, also ich stamme aus einem kleinen Dorf, in dem ich jetzt auch lebe. Und das war schon immer so, dass ich mit Natur und so mit aufgewachsen bin. Und ganz normal war, dass irgendwann im Herbst eben auch Rüben vom Acker heimgeholt wurden für die Tiere und so. Also so, es war schon so, dass ich immer im Garten aktiv war, aber schon immer so ein bisschen so gezwungen oder was heißt gezwungen, aber ein bisschen gedrängt wurde so in die Richtung mit jeder Hand wird gebraucht, also mithelfen. So, du willst was essen, also musst du auch was dafür tun. So.
Wie hat sich dann weiterentwickelt? Sprich, ist dein Garten größer geworden? Wie machst du es jetzt bei dir zu Hause und wie waren die ganzen Entwicklungsschritte?
Als es so ganz groß wurde, war dann eigentlich so, als die die Krankheit mit C dann irgendwann, deren Namen ich jetzt gar nicht mehr aussprechen mag, irgendwann über die Welt kam und wir alle ganz viel Freizeit hatten und ganz viel Dinge oder ganz neue Sachen irgendwie in unser Leben kamen und wir uns mit Versorgung und so ein bisschen anders auseinandersetzen konnten und mussten. Und dann ging das in dem Jahr so los. Ich bin dann auch Familienvater geworden und dann war natürlich auch irgendwann diese Sache mit durch Deutschland mit Musik irgendwie, Musik machen, aber auch Konzerte besuchen und so wurde dann schwieriger, weil man natürlich auch mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte. Und dann muss ich halt sagen, da kam vielleicht dann auch meine Kindheit wieder ins Spiel, so was kann Schöneres geben, als Zeit zusammen als Familie in der Natur zu verbringen und dann auch ein Hobby zu haben, was man als Familie komplett eben auch ausleben kann. Und so ging dann der Schritt natürlich dahin, dass dann natürlich das Schöne war, dass wir gemeinschaftlich ein Hobby hatten und zum anderen eben aber auch was mit nach Hause nehmen konnten und was dann auch noch viel besser geschmeckt hat als das, was ich hier irgendwo im Laden kaufen kann. Und ich glaube, da werden wahrscheinlich alle zustimmen, die irgendwie einen eigenen Garten haben und eigene Erzeugnisse, dass natürlich die Kartoffel aus dem eigenen Garten immer besser schmeckt als die, die man im Sack irgendwo im Supermarkt kauft.
Stimme ich natürlich total zu und manchmal frage ich mich aber zusätzlich noch, ist es wirklich der Geschmack oder ist es auch die Arbeit und die Zeit, die man damit verbracht hat, die einem das dann das Gefühl gibt, sie schmeckt auch einfach besser.
Ja, ich glaube, das ist schon auch eine Kopfsache so. Definitiv gebe ich dir recht. Ich wüsste jetzt auch nicht, ich will es auch gar nicht probieren, ob ich herausschmecken könnte, welche Kartoffel gekauft und welche von mir wäre, wenn ich das blind verkosten müsste. Aber allein der Gedanke daran, eine Kartoffel in die Erde gelegt zu haben und 20 neue mit nach Hause zu holen, ist ja nicht nur für Kinder ein Erlebnis, ist auch für mich immer noch eine ganz tolle Sache, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich. Hol mich doch mal ganz kurz so ein bisschen ins Boot. Wie sieht denn dein Garten aktuell aus? Bewirtschaftest du noch den deiner Großeltern oder hast du inzwischen einen eigenen?
Nee, das ist tatsächlich immer noch dieser Garten. Ist auch mehr Fläche dazugekommen. Also ich glaube so im letzten Jahr war das Ganze dann doch auch vielleicht schon auf einer Fläche eher von 400 bis 500 Quadratmeter so, was so Nutzfläche war. Wo ich aber dann auch sagen muss, und das sage ich auch ganz deutlich, weil das muss man sich auch eingestehen können, das war dann schon zu viel. So neben jeden Tag auch Vollzeit an die Arbeit gehen und all den Verpflichtungen, die man ja sonst noch so hat im Leben, war das dann schon so, dass ich auch nicht mehr so ganz so viel hinterhergekommen bin. Was am Ende ja aber auch nichts Schlimmes ist, weil dann hat man eben eine Fläche, eine Beetfläche, die vielleicht auch mal ruht in diesem Jahr, wo vielleicht auch mal ein bisschen Gründung drauf kann und so. Und daher generell zu meinem Garten ist es so, dass ich definitiv kein, wie sagt man, sauberer Gärtner bin oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Bei mir sieht's schon immer recht wild aus. Also so wie die Musikrichtung wechseln und wild durcheinander schaffeln über die Box, so sieht mein Garten auch aus. Da ist eine Ecke auch mal schön, aber in der nächsten Ecke ist vielleicht auch schon ein bisschen Holz, was schon seit anderthalb Jahren da liegt, was vielleicht aber auch die Insektenwelt freut. Das ist ja auch das Schöne, das finde ich eben ist das Gute beim Garten. Es gibt ja kein Durcheinander, sondern alle Ecken, die ein bisschen wüst sind, kann man natürlich auch immer drauf schieben, dass man hier für die Insektenwelt auch ein bisschen was tun möchte und so. Und daher wichtig neben meinen ganzen Beetflächen ist, dass ich eine schöne Bank habe, auf der ich sitzen kann und man halt in Gemeinschaft natürlich sitzen kann. Das ist mir ganz wichtig, weil so Garten ist halt für mich hauptsächlich neben dem, dass ich Ertrag mitnehme, natürlich auch so ein Gemeinschaftserleben. Ich glaube, das macht so aus einfach. Und daher kann ich auch über Unkrautbeete hinwegsehen, weil wenn wir dann am Ende vom Abend irgendwie zusammensitzen und ob mit Freunden oder Familie, das ist dann am Ende so das, was mich glücklich macht, glaube ich. Ja.
Das klingt total toll und ich finde es auch einen wunderschönen Ansatz zu sagen, erstens, ich habe vielleicht gar nicht die Zeit, alles immer zu schaffen und zweitens, ist es denn überhaupt das Ziel? Ist es denn nicht auch total schön, wenn sich an manchen Stellen im Garten die Natur einfach so ihren Weg sucht, ne, und sich wieder neu ausbreitet? Das ist ja auch was sehr, sehr Angenehmes und sehr Schönes.
Ja, eben, genau, das ist es und daher, ich bin auch, wie du schon sagst, man muss halt manchmal sich auch eingestehen, dass manche Sachen vielleicht zu viel sind oder aber auch nicht geklappt haben, dann lernt man vielleicht im besten Fall fürs nächste Jahr was draus, aber ich bin ein absoluter Gegner so von diesen Sachen, wenn jetzt bei Instagram zum Beispiel nur die schönen Seiten gefilmt werden, da muss ich halt sagen, nee, es gibt auch Seiten, die sind nicht schön und die funktionieren auch manchmal nicht und manchmal habe ich auch ein Jahr, da habe ich noch keine Möhre mit nach Hause genommen, weil alle anderen Tiere oder was auch immer schneller waren als ich. Das ist aber okay.
Ja, finde ich auch. Aber es ist ein gutes Stichwort. Was würdest du denn als deinen größten Fail bezeichnen oder so? Oder was ist mal so richtig schief gegangen?
Ja, da habe ich, glaube ich, mittlerweile eine sehr, sehr lange Liste. Kann nur mal so anfangen. Also im ersten Jahr, als ich begonnen habe, das ist auch so ein Tipp, den ich immer, also wenn Leute manchmal sagen, ich habe jetzt so mit dem Garten gerade angefangen und auf was muss ich denn achten? Generell am besten erstmal darauf achten, dass nicht alles, was ich im Baumarkt oder irgendwo zu kaufen bekomme, vielleicht auch der Jahreszeit entsprechend ist. Also mein größter Fail so am Anfang war, dass ich angefangen habe, irgendwann im Februar, März und dachte, und in diesem Jahr legst du richtig los. Dann habe ich mir erstmal eine Kiwi im Baumarkt gekauft und lauter solche Sachen. Habe die ausgepflanzt und habe mich dann gewundert, die sind nachts erfroren. Na, wer hätte damit rechnen können? So, und dann, ich war halt wirklich so der Meinung, ja, alles, die Pflanzen, die ich jetzt zu kaufen bekomme, die kann ich natürlich auch raus in den Garten setzen, so. Und das waren so auf jeden Fall die Riesenfehler, wo ich so sagen muss, das war am Anfang so, ich habe halt überhaupt kein Empfinden gehabt für Jahreszeiten, für Wetter und. Das kommt auch erst mit der Zeit, glaube ich, dass man sich da so ein bisschen eingruft. Ansonsten, große Fehler, muss ich sagen, ich habe auch immer so romantische Ideen gehabt, wie zum Beispiel mit einem Hügelbeet auch da muss man so ein bisschen seine Gegebenheiten immer im Blick behalten, denn ich habe so viele Wühlmäuse. Ich hatte wirklich ein ganz tolles Hügelbeet. Das Hügelbeet war auch ein ganz tolles Wühlmaushotel, aber mir persönlich hat die ganze Arbeit jetzt eher nichts gebracht. Daher kann ich da auch nur sagen, einer der größten Fehler ist, vorher nicht zu schauen, was ist bei mir überhaupt möglich und umsetzbar. Und ja, da muss man immer so ein bisschen so seine Sachen im Blick haben, glaube ich, und das auch realistisch einschätzen. Auch gerade die, wir hatten ja eben den zeitlichen Faktor schon, auch da, auch die Pflanzen wollen gegossen und auch wenigstens ein bisschen gepflegt werden. Daher immer ein bisschen überlegen, was steht überhaupt im Rahmen bei mir, was möglich ist. So, genau, ja.
Ja, ja. Das finde ich einen sinnvollen Tipp und leitet mich auch direkt zur nächsten Frage, nämlich, was ist denn möglich und sinnvoll bei dir, beziehungsweise wie sieht denn dein Selbstversorgergarten jetzt eigentlich aus aktuell? Was machst du da? Was baust du an? Wie funktioniert's?
Aktuell, da triffst du mich natürlich genau an einer sehr empfindlichen Stelle und streust nochmal gut Salz in meine Wunden, denn aktuell ist es so tatsächlich, dass ich so ein bisschen hinterherhänge dieses Jahr. Es hat ja nun dann auch doch lange geregnet und so, und dann bin ich noch nicht so richtig in die Pötten gekommen. Und jetzt fange ich so langsam an in diesem Jahr und fange jetzt an mit der Anzucht oder Aussaat, besser gesagt, zu Hause, das so Paprika, Chili, Salat, Physalis, so, das sind jetzt so die ersten Sachen, die ich erstmal zu Hause vorbereite. Im Garten baue ich jetzt nochmal 2, 3 Hochbeete auf. Und ansonsten ist es so, dass natürlich jetzt im Garten, was aktuell drin ist, ist so der Knoblauch, den man ja im Vorjahr steckt und der hoffentlich jetzt auch langsam immer mehr grün zeigt und groß wird. Und dann habe ich halt diverse Beerensträucher noch in meinem Garten, die natürlich auch das ganze Jahr drin stehen bleiben. Und halt auch so ein bisschen so Sachen, wo ich mich so langsam rantaste, so Obstbäume wie Birne zum Beispiel oder aber auch die Papa, die, falls ihr das was sagt, ist ja eine meiner größten Mysterien, die ich im Internet gefunden habe, und das ist die sogenannte Indianerbanane, heißt sie, und ist wohl selbst für unsere Gefilde bis minus 20 Grad kommt die gut durch und hat Früchte, die aussehen wie eine Mango, soll aber schmecken wie Mango gekreuzt mit Papaya, Banane und einem Hauch Vanille. Und da werde ich ja hellhörig. Und die habe ich mir letztes Jahr dann auch besorgt und gepflanzt und hoffe jetzt natürlich, also es sieht so aus, als ist sie durch den Rhöner Winter hier gekommen. Also minus 20 Grad scheinen kein Problem gewesen zu sein. Und ich bin wirklich gespannt. Das sind so kleine Experimente beziehungsweise so Pflanzen, die halt immer in meinem Garten so stehen das ganze Jahr. Und der Rest baut sich dann so im Frühjahr auf. Ich fange dann an, habe noch einen Folientunnel mit 35 Quadratmeter, da geht das jetzt dann auch irgendwann mal mit Radieschen und ein bisschen Salat und sowas los. Ja, und dann füllt sich das alles so langsam. Tomaten und Zucchini und so, eh klar. Tomaten immer wie jedes Jahr, 5 Sorten will ich dieses Jahr haben und am Ende sind es 15. So kennen wir alles, ist aber okay. Genau, das ist so, okay, so ja, ungefähr der Rahmen von meinem Garten, ja.
Das ist total lustig, weil du sehr, ich würde sagen, mit Understatement angefangen hast, und ich finde auch, man hört raus, dass du ein zumindest gemütlicher Gärtner bist, im Sinne von, im Zweifel machen wir uns lieber weniger Stress und mehr eine gute Zeit. Viele werden ja so gefangen genommen von ihren Gartenprojekten und dann ist es nur noch anstrengend irgendwann, es macht gar keinen Spaß mehr. Die Sorge habe ich bei dir nicht. Und auf der anderen Seite klingt es erst so, als ob du quasi fast gar nichts machst. Und dann kommt dann so nach und nach, haust du einen nach dem anderen raus von, naja, der Knoblauch und Beeren sind sowieso da. Ja, dann habe ich ja die Indianerbanane, Tomaten sowieso, Chili-Paprika packe ich zu Hause. Also es ist schon eine ganze Menge.
Es ist schon eine Menge. Es ist auf jeden Fall so, dass wir auch im Sommer ganz gut aufgestellt sind. Ich muss ganz klar sagen, Selbstversorgung bedeutet ja auch, sich so ein bisschen vorzubereiten auf die Herbst- und Winterzeit. Und da hinke ich wirklich schon ganz stark hinterher. Also das sind dann so meine Leiden, wo ich sagen muss, so einwecken und sowas, das ist nicht so ganz meine Welt. Tatsächlich, ich bin Frischgenießer gerne, aber da fehlt mir so ein bisschen noch die Lust und auch das Können dazu, muss ich sagen.
Würdest du auch deshalb sagen, ich bin Selbstversorger in Anführungsstrichen, also du versorgst dich nicht komplett selbst?
Eben, ganz genau deswegen, weil ich bin absolut im Winter drauf angewiesen, dass ich irgendwo meine Sachen noch kaufen kann. Klar, ich komme bis zu einem gewissen Punkt, so Trockensachen wie Kartoffeln, Zwiebeln, einen Kürbis kann man lange liegen lassen und so, da komme ich schon gut hin und kann mich versorgen, Knoblauch auch das ganze Jahr, aber ja, so alles, was so Frischware ist, ja, das wird dann eben leider doch auch gekauft, muss man sagen. Das ist so, ja.
Finde ich aber auch okay. Welche 3 konkreten Tipps hättest du denn für unsere ZuhörerInnen zum Thema Selbstversorgung? Was hättest du gerne vorher gewusst? Was würdest du denen sagen, wenn sie zum Beispiel damit anfangen wollen?
Auf jeden Fall Tipp 1, ganz klar sagen, erstmal anfangen, weil das ist so das oberste Credo, weil ich tatsächlich mit vielen Leuten in Kontakt bin, die sagen, ich würde das ja gerne versuchen, aber man kann das falsch machen oder man kann dies falsch machen. Da muss ich immer ganz klar sagen, das Wichtigste ist erstmal anzufangen und sich nicht irgendwie einreden zu lassen, das ist zu viel Arbeit oder es macht keinen Sinn am Ende oder es ist am Ende viel teurer, als wenn du die Sachen gekauft hättest. Das ist alles Quatsch, weil man fängt an und am Ende funktioniert vielleicht was nicht, aber who cares, was soll's? Es ist doch am Ende so, dann kaufst du halt danach wieder deine Tomaten, wenn der Tomatenstrauch nichts geworden ist oder die Pflanze, wie auch immer. Und daher ist so mein erster Tipp immer erstmal anfangen. Tipp 2 natürlich im Anschluss an das, was wir gerade schon mal hatten, ein bisschen schauen schon, welche Dinge habe ich zur Verfügung, beziehungsweise muss ich natürlich auch schauen, wie viel Platzangebot habe ich. Habe ich vielleicht eine Terrasse oder einen Balkon zur Verfügung an meiner Wohnung? Auch da ist natürlich einiges möglich, aber dann muss ich natürlich auch Kulturen auswählen, die dorthin passen. Sprich, dann nehme ich natürlich keine Freilandtomate, die 3 Meter hoch wird, sondern entscheide mich vielleicht eher für eine Kübeltomate, die vielleicht nur 1 Meter hoch wird, aber dafür bei mir gut klarkommt und mehr Ertrag bringt. Also so ein bisschen schauen, welche Voraussetzungen habe ich und welche Pflanzen passen dahin? Das ist so Tipp 2. Und genau, dann würde ich so als Tipp 3 für alle Zuhörer noch mitnehmen, dass natürlich ganz entscheidend auch ist, für welche Kulturen man sich am Anfang entscheidet. Denn es gibt natürlich auch Kulturen, die brauchen so ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Zuwendung. Und dann gibt es aber auch einfachere Kulturen. Also sprich, für mich immer so eine Highlight-Kultur ist Spinat, der halt völlig unkompliziert ist irgendwie, den man jetzt, wenn es im Februar schon schöneres Wetter ist, auch im Februar schon aussehen kann, dann gießt man den noch 2 Mal und irgendwann kommt der Spinat hoch und man zupft sich da seine Blätter ab. Ist am Ende natürlich auch ein bisschen erschreckend, wenn man den in die Pfanne legt, weil er schrumpft ja dann doch recht schnell ungemein. Aber er braucht auch wirklich nicht viel Arbeit und daher so Kulturen vielleicht wählen, um erstmal reinzukommen. Eine Tomate, wenn die schon auf einer guten Größe ist im Kübel, passiert er auch nicht mehr viel. Das sind so, oder Zucchini ist zum Beispiel auch so eine Gemüsesorte, eine Pflanze, unfassbar viel Ertrag, das ist auch so was, was glücklich macht am Anfang. So ein bisschen schwierigere Sachen würde ich vielleicht erstmal aufschieben auf die Zeit, wenn man sich dann so ein bisschen eingegroovt hat in seinem Garten. Ja, genau.
Okay, so, habe ich mir alles notiert. Spinat, Zucchini, Tomate sind auf jeden Fall heiße Tipps, aber vor allen Dingen erst...
Klingt auch nach einer guten Gemüsepfanne, muss ich sagen. Spinat, Tomate und Zucchini könnte zusammen funktionieren.
Absolut. Vielleicht noch eine Zwiebel und dann ist man auch schon auf der richtigen Seite. Apropos, du machst dir deine eigene Gemüsepfanne. Das bedeutet ja auch, du sparst vielleicht effektiv Geld. Wie sieht's denn mit der finanziellen Situation aus, wenn du Selbstversorger bist? Wiegt sich das auf mit den Kosten, die du hast fürs Anbauen? Oder würdest du schon sagen, nö, der Einkauf ist so teuer geworden, da spare ich jetzt richtig was?
Da sind wir wieder bei so einem Thema, wo ich sagen muss, ich rechne das absolut nicht auf, weil ich ganz ehrlich sein muss, dass wenn ich alle Faktoren mit rein rechne und ich habe halt das Glück, dass ich wirklich auch schnell Unterstützung bekommen habe und Kooperation mit Erd- und Samenfirmen, aber dann ist es natürlich so, wenn ich die jetzt nicht hätte und ich müsste überlegen, dass ich auch alle Anzuchterde, Gemüseerde und kaufen müsste, muss man ehrlich sein, so bei manchen Kulturen, glaube ich, rechnet sich das gar nicht, aber darum geht's dann halt auch am Ende nicht, weil ich glaube, so das Finanzielle lasse ich da außen vor, sondern es ist so, ich nehme ein Produkt mit nach Hause, wo ich zu 100% weiß, was mit diesem Produkt, wie passiert es über die Zeit und habe da A, eine andere Wertschätzung und B, weiß ich eben auch, dass es nicht gespritzt worden oder ist irgendwie erst 1000 Kilometer hierher geflogen worden oder was weiß ich auch immer, sondern es ist einfach ein Gemüse, was ich 500 Meter von meinem Haus entfernt aus dem Garten zupfe, vielleicht dort sogar schon in den Mund stecke oder zu Hause in die Pfanne lege, daher besser geht's ja nicht mehr und da bin ich, glaube ich, so vom Finanziellen dann weg. Das ist, glaube ich, mehr Idealismus als, der finanzielle Hintergrund.
Glaube ich, ist ja sowieso auch bei den meisten SelbstversorgerInnen der Ansporn, dass es einfach Spaß macht, sich drum zu kümmern und das dann auch hinterher zu genießen. Wie wäre es denn bei dir, wenn du jetzt aus irgendeinem Grund auf deinen großen Garten verzichten müsstest und, weiß ich nicht, in die Großstadt ziehen musst und da hast du nur 10 Quadratmeter Balkon und ein Wohnzimmer. Wie würdest du es dann anstellen?
Ja, ich glaube, dann sind wir wieder beim Thema. Dann würde ich schauen, wie viel von den 10 Quadratmetern ich nutzen kann, um vielleicht auf engstem Raum was mir hinzustellen, aber so ganz ohne würde ich es jetzt, ich würde vielleicht auch schauen, aber da kenne ich mich nicht aus, wie da so die Lage ist in den Städten, würde mir vielleicht auch irgendwo einen Garten, eine Parzelle, irgendwas mieten oder kaufen, höre da aber auch immer wieder von Freunden, dass das alles auch gar nicht mehr so einfach ist, weil die wohl auch wieder sehr, sehr gesucht sein und auch teilweise auch gute Preise haben sollen, aber daher würde ich dann eben einfach schauen, was bei mir zu Hause möglich ist und da gibt es auch jede und jeder, den das interessiert, ist es so, dass ihr da natürlich auch bei YouTube ganz schnell fündig werdet, dass da Leute sind, die wirklich auf 10 Quadratmetern Sachen und Mengen anbauen. Es ist unfassbar. Also da lohnt sich es auf jeden Fall, da mal auch ein bisschen zu schauen, weil da gibt es wirklich schon ganz tolle Möglichkeiten, auch so vertikal anzubauen und so. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten heutzutage. Aber so ohne Garten, nein. Oder ohne Pflanzen rundherum, nein.
Wie ist es denn, wenn du das siehst, wenn jemand auf 10 Quadratmetern da einen Riesenertrag erwirtschaftet und du das mit deinem Garten vergleichst, wo du 300, 400 Quadratmeter hast, denkst du dann, oh Mist, ich bin hier wirklich nicht ökonomisch?
Nee, den Gedanken habe ich eigentlich dann nicht, weil da sind wir wieder beim Thema, Effizienz ist dann am Ende nicht alles, sondern ich muss dazu sagen, da sind wir, das ist so mein Thema, wie immer, dieses Gemeinschaftsthema, mein Garten liegt auch ganz wunderbar so an der Straße, ist auch gut einsehbar und ich habe manchmal auch so Tage, wo ich denke, heute habe ich so richtig viel vor der Brust, was ich heute so alles schaffen muss und freue mich dann aber auch, wenn an so einem heißen Sommertag dann mal ein Auto von oben mich sieht, kehrt langsam in meinen Garten, zu meinem Garten ein und wir dann vielleicht auch einfach nachmittags mal im Schatten sitzen und genießen mal ein kühles Getränk und auch damit kann ich dann sehr gut umgehen, dass vielleicht meine Arbeit am Ende nicht effizient ist, aber die Zeit im Garten zu verbringen und dann auch noch mit anderen. Das, ja, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, recht entspannt, was das angeht. Geht nicht alles nur auf Ertrag oder auf Menge am Ende.
Finde ich eine sehr, sehr angenehme Herangehensweise und ich glaube auch die richtige, weil sie am Ende glücklicher macht. Apropos glücklich machen. Ich weiß durch meine ausgiebigen Hintergrundrecherchen, dass du ein absoluter Paprika- und Chili-Fan bist. Habe ich das richtig recherchiert?
Leider ist das so, ja.
Was kannst du uns darüber erzählen? Dann hast du bestimmt Geheimtipps oder Informationen, die viele andere nicht haben, aber gerne hätten.
Die hätte ich tatsächlich auch gerne, aber es ist tatsächlich so, dass auch da probiere ich mich immer hinein. Ich habe schon dann auch gute Erträge. Ich sag mal, allein dadurch, dass ich diesen großen Folientunnel habe, der dann klimatisch natürlich über den Sommer schon ein bisschen was hergibt, da wird es dann auch schon sehr, sehr heiß im Sommer und dann wachsen natürlich gerade so wärmeliebende Pflanzen wie Chilis und Paprika sehr gut. Das, was ich für ein Problem habe und das ist wirklich mittlerweile ein Problem geworden. Das habe ich erst diese Woche festgestellt. Ich habe im letzten Jahr gesagt, gut, ich habe mir mal 10 Tütchen Chilisamen wieder gekauft. Dann habe ich irgendwie 12 Sorten Chili insgesamt angebaut. Habe mir gesagt, in diesem Jahr wird das alles weniger, weil wer will so viel Chilis essen? Und gestern habe ich gezählt und es waren, glaube ich, 19 oder 20 Tüten, die ich jetzt mittlerweile wieder angehäuft habe. Und dann ist es so, ja, ich baue das schon gerne an. Ich esse auch sehr, sehr gerne scharf. Aber manchmal ist dann auch so ein bisschen, da hätten vielleicht auch andere Kulturen auch einen Platz verdient im Folientunnel. Aber ja, ich bin da Fan von und muss sagen, das, was ich gelernt habe oder das, was ich jedem mitgeben kann, ist, schaut vielleicht vorher und probiert mal, welcher Schärfegrad für euch da auch so das Richtige ist, weil ich hatte im letzten Jahr die Carolina Reaper, die dir vielleicht auch was sagt, weil es war mal die schärfste Chili der Welt. Die habe ich dann auch angebaut und habe dann auch die probiert und muss sagen, war vielleicht schon ein bisschen zu viel. Also die funktioniert vielleicht so ganz gut, wenn man die so ein bisschen trocknet und kann die ganz wunderbar dosieren, aber so für einen Direktgenuss, es blieb dann auch bei einmaligem Genuss so, dass ich da mal direkt reingebissen habe und schön allerdings auch da wieder... Du merkst, bei mir dreht sich irgendwie heute alles um ein Thema, Gemeinschaft, schönes, aber auch, man hat dann auch immer mal mutige Gäste im Garten, die auch sagen, das würde ich ja auch mal gerne probieren und dann lohnt sich das Kaltgetränk im Anschluss auch umso mehr. Daher, Chilis ist auch eine schöne Sache, allein für eigenes Pulver und so finde ich es ganz toll und es gibt ja auch gerade bei Paprika ganz tolle Sachen, dass man da auch nicht nur ganz scharfe Sachen hat, sondern auch schön milde, süße Sachen, die man vielleicht füllen kann oder die Patros Paprika, eine meiner Lieblingssorten, die grüne Tapas-Paprika, die meistens in spanischen Restaurants zugegen ist, die nur ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Meersalz draufkriegt und dann in die Gusspfanne schön angeschmort, fertig ist das Ganze. Und so hat man da halt auch schnell ein schönes Gericht gezaubert aus dem eigenen Garten. Und abschließend Tipp vielleicht noch, jetzt so im Februar ist für mich immer die Zeit, wo ich sage, Paprika-Chili-Anzucht lohnt sich. Jetzt ist meistens das Licht schon ein bisschen besser und die Pflanzen haben noch genügend Zeit, um groß zu werden. Daher, so für mich hat sich rausgestellt mit meinem Setting, Februar ist ein ganz toller Monat zur Anzucht dieser Kulturen.
So, alles klar. Dann mal los, würde ich sagen. Klingt auf jeden Fall lecker und als wäre dein Garten neben dem schönen Gemeinschaftsort auch ein kleiner Freizeit- und Erlebnispark mit den ganzen Chilis. Da wird bestimmt viel gelacht und geweint gleichzeitig.
Ja, es wird viel gelacht und viel geweint und zuletzt wurde dann auch, liebe Grüße an der Stelle, auch lange kaltes Wasser übers Gesicht laufen lassen, da ich glaube die Schmerzrezeptoren irgendwann auch gar nicht mehr nachgelassen haben, also da passiert schon einiges. Also das, okay. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal so einen Nachmittag mit mir in meinem Chili-Urwald zu verbringen.
Okay, das klingt nach Spaß, mehr
und
oder
an,
weniger.
Ja. Wenn vielleicht, man zuschaut, wenn ist mehr Spaß, glaube ich.
Genau. Oh mein Gott. Lass uns noch mal ein bisschen in die Selbstversorgung im Kontext von Umwelt gehen. Also inwiefern findest du, die Selbstversorgung ist die beste Möglichkeit, sich nachhaltig zu ernähren oder zu verhalten? Oder siehst du auch noch andere Möglichkeiten? Wie ordnest du das ein?
Ja, also ich glaube, das ist auch wieder bezugnehmend auf eben schon erwähntes. Der große Vorteil natürlich für die Umwelt und auch für mich ist natürlich, dass ich einfach Gemüse im besten Fall direkt an meinem Haus, so wie ich es nehme, verzehren kann und dass da natürlich keine ganz elegante weiten Strecken geflogen werden mussten, sondern dass eine Erdbeere vielleicht hier aus meinem Garten kommt und nicht erst 1000 Kilometer auch hierher transportiert werden musste. Und das ist zum einen natürlich für mich eine schöne Sache, ist aber auch eine schöne Sache, hat man natürlich mehr Ertrag, kann man den auch verteilen. Ich habe oft dann auch so die Sache, dass ich mit Leuten in Kontakt bin, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, Gemüse anzubauen, weil sie vielleicht keinen Garten oder nichts haben. Und dann kann man da natürlich dann auch den Mehrertrag einfach ein bisschen verteilen, was natürlich dann auch irgendwie allen am Ende gut tut. Daher ja, ist das, glaube ich, so der Umweltaspekt erstmal, dass man da so ein bisschen schaut, dass man eben aus dem, was man zur Verfügung hat, sprich auch, dass man vielleicht seine eigenen Dinge, die man zu Hause, die im Abfall landen würden, also im Bioabfall, vielleicht auch neuen Kompost und damit auch wieder neues Leben herstellt. Man kann eben einen eigenen Kreislauf erschaffen und kann auch ganz gut mit dem ohne Chemie vielleicht irgendwie in die Natur zu kippen, auch ja, da ganz tolle Dinge irgendwie herstellen oder ernten oder anbauen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist ja da so mein Grundsatz auch, das Handeln fängt dann eben bei mir im Garten an, dass ich eben einfach schaue, auf die natürliche Art und Weise das Gemüse zu ziehen, ohne dass ich eben anfangen muss und muss mit irgendwelchen Chemiekeulen da rumarbeiten, weil vielleicht mal ein Schädling irgendwo unterwegs ist, ein sogenannter Schädling. Und dann ist es natürlich so, dass ich da einfach schaue, dass ich auf biologische Art und Weise probiere, das Ganze irgendwie am Leben zu halten.
Ja. Hast du da Tipps? Man wirft ja so schnell so viel weg. Gibt's was, wo du sagst, boah, das sind echte Zauberwunderwaffen, die viele einfach irgendwie auf den Müll hauen, die man aber wunderbar benutzen kann?
Die man wunderbar benutzen kann, ist zum Beispiel jetzt gerade in der Anzuchtzeit, gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass man jetzt vielleicht auch mal Dinge kauft, die einfach verpackt sind, wie zum Beispiel Weintrauben. Da haben wir diese wunderbaren Plastikverpackungen, die man ganz einfach nutzen kann und kann daraus zum Beispiel ein Mini-Gewächshaus für die Fensterbank auf die Schnelle erstellen und kann da zum Beispiel mit Deckel auch wirklich klimatisch schön seine Pflänzchen vorziehen. Und so findet man zum Beispiel bei Dingen, die man wegwirft, auch oft Sachen, die man jetzt so gerade so jetzt in Bezug auf die Anzucht nutzen kann. Ansonsten ist es natürlich so, generell wie immer, man sollte natürlich nur das einkaufen, was man am Ende auch verbrauchen kann. Klar, das, was vielleicht am Ende übrig ist, ist bei uns zumindest eine schöne Sache, weil der Platz es einfach hergibt. Wir haben auch Hühner und wir haben auch Hasen und daher bleibt bei uns am Ende so biomülltechnisch jetzt wirklich nicht viel übrig, weil alles das, was vielleicht sonst irgendwo landen würde, haben wir halt immer noch so ein bisschen Verwerter rundherum hier bei uns zu Hause und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, muss ich sagen, ja. Ansonsten, ja, schauen eben einfach das mit nach Hause nehmen, was man am Ende auch verbraucht und das, was im Garten zu viel ist, verschenken, weil es gibt Leute rundherum, die freuen sich meistens sehr darüber.
Allerdings, ja, absolut. Dann gib mir doch nochmal einen Tipp, wo ich am besten meine Samen herbekomme, beziehungsweise auch Pflanzen, die ich dann weiterziehen kann. Wie machst denn du das? Also jetzt sei es bei Paprika, Chili, aber auch, weiß nicht, Salat Physalis hast du genannt, Tomaten etc.
Ja, also gerade bei Saatgut ist es so eine Sache, da war ich auch lange auf der Suche und bin dann auf kleinere Unternehmen gestoßen, wo ich immer sagen muss, so Saatgutherstellung gibt's halt wirklich auch bedeutend große Unterschiede und ich bin da mittlerweile sehr, sehr glücklich, dass ich da mit Kulinaris Saatgut fahre. Das ist auch eine ganz kleine Firma in Göttingen, die sich eben einfach als Anspruch gesetzt hat, wir wollen samenfestes Saatgut vermehren beziehungsweise den Leuten zur Verfügung stellen. Im besten Fall sind das auch alte traditionelle Sorten, die eben auch mit Low-Input-Bedingungen klarkommen. Also sprich, die jetzt auch kein großes Hexenwerk übers Jahr brauchen mit, dass da irgendwie viel gedüngt werden muss und dass man da ständig hinterher sein muss, dass die irgendwie feucht stehen, sondern da geht es wirklich um Sorten, die sich historisch durchgesetzt haben und die dann auch mal mit schlechtem Wetter zurechtkommen. Also sprich gerade in Bezug auf Tomaten. Wir reden dann über Tomatensorten, die eben auch mal im Winter ist eher schlecht meistens, aber über den Sommer auch mal mit längeren Feuchtigkeitsphasen zurechtkommen, die vielleicht so gegen Kraut- und Braunfäule dem Ganzen noch ein bisschen antrotzen. Und daher ist es so, dass ich da schon schaue, dass ich irgendwie Saatgut habe, was eben im besten Fall dann auch samenfest ist, denn dann kann ich natürlich auch wieder Saatgut entnehmen und kann das für die nächste Saison nutzen. Und das ist natürlich der absolut beste Fall, das beste Szenario, wenn ich meine Samen einfach entnehme und die dann im nächsten Jahr auch wieder einsetze und so natürlich auch eine Pflanze habe, die über die Jahre meinen Gegebenheiten auch wieder angepasst ist. Also von Generation zu Generation wird dann natürlich auch das Ganze stabiler, beziehungsweise kommt mit dem, was ich zur Verfügung habe, besser klar. Also natürlich Saatgut aus eigenen Dingen entnehmen, ist natürlich die im besten Fall. Ansonsten ja, kann ich jedem nur und jeder ans Herz legen. Schaut einfach ein bisschen, belest euch, bei welcher Firma ihr das Ganze holt und so, und dann sind viele, die eigentlich da auch preisgeben, was sie so machen und welche Ziele sie verfolgen, und daher, ja, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Wird man schnell fündig, glaube ich.
Das klingt gut, aber vor allen Dingen der Tipp mit dem Weiterziehen ist natürlich gängig, machen eh schon viele, aber ich finde es auch gut, das immer wieder nochmal zu sagen, einfach weil man sich da selber einen großen Gefallen mit tut. Inwiefern spielt für dich die Auswahl von Pflanzen und auch von Gartenpraktiken eine Rolle bei der Selbstversorgung und vor allen Dingen aber auch dem sparsamen Umgang mit Wasser? Hast du da Tipps?
Beim sparsamen Umgang mit Wasser ist natürlich so, da hink ich auch noch so ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Da muss ich auch, gelobe ich auch Besserung, denn also ich gehe schon sparsam mit Wasser um, im Sinne von, ich habe halt auch kurz, also zum Glück noch eine große Hütte zur Verfügung, wo auch an der Seite meine Regenrinnen dranhängen, so dass ich meine 2000 Liter Fässchen dann da auch ein bisschen volllaufen lassen kann. Das passt schon ganz gut. Und dann habe ich auch den ganz, ganz großen Vorteil, dass ich noch einen Bachlauf oder einen Flusslauf neben meinem Garten habe, wo ich auch gerade im Frühjahr und so ja Wasser entnehmen darf, natürlich in Mengen, die überschaubar sind, sprich ich kann dann abends auf den Sport verzichten und laufe dann an manchen Tagen auch 30 Mal mit 2 Gießkannen hin und her. Auch diese Tage gibt okay. Es. Und dann schaue ich natürlich, dass ich die Pflanzen eben nur punktuell dort gieße, wo eben auch das Wasser benötigt wird, und dass ich natürlich nicht breit gieße, wo Wasser im besten Fall nur verpufft oben auf der Erde, gerade wenn es heiß ist. Zum anderen schaue ich natürlich auch, dass ich im besten Fall morgens oder auch abends gieße, dass natürlich da auch ein bisschen die Feuchtigkeit gehalten wird. Und eine ganz tolle Sache ist auch immer das Mulchen der Pflanzen, sprich wenn man einfach die Oberfläche ein bisschen abdeckt durch organisches Material, wie zum Beispiel Gras oder Stroh oder Heu, was man eben zur Verfügung hat. Daher bleibt es unten drunter meistens auch feucht. Bin auch ein großer Freund, muss man aber wollen, von diesen Bändchengewebe. Das sind so diese schwarzen Gewebe, die man auslegen kann, dass eben Unkraut unterdrückt wird, und dann schneidet man sich da sein Loch rein. Dann kommt da die Zucchini-Pflanze meinetwegen rein und dann bleibt das darunter auch schön feucht, und durch die schwarze Bändchengewebe wärmt sich die Erde auch gerade, was so das Frühjahr angeht, schnell auf, und dann kann man da auch gut mit haushalten. Daher so ein bisschen Mulchen ist immer ein großer Vorteil, hat aber auch den Nachteil, auch das will ich nicht vernachlässigen. Es ist natürlich so, dass auch Nacktschnecken sich besonders gerne in Mulchmaterial aufhalten.
Breit machen.
Und ja, breit machen. Das stimmt natürlich.
Ja. Ja. Was ich übrigens interessant finde, du sprichst so entspannt und machst auch einen ganz, ganz, ganz lässigen Eindruck und dann sagst du auch noch dazu, ja, naja, und ich lasse es hier und da auch mal ganz gerne schleifen. Aber so ganz nebenbei erwähnst du dann, dass du 30 Mal hin und her läufst zum Bach mit Gießkannen. Also es geht schon auch um fleißig sein und sich reinhängen oder sowas, wenn es dann wichtig ist.
Das liegt immer so im Auge des Betrachters, weil ich jetzt sagen muss, dass ich das jetzt nicht als Stress empfinde, wenn ich dann 30 Mal mit der Gießkanne rumlaufe, sondern ich höre dann meistens einen Podcast, gerne Gartenpodcasts wie im Traumgarten von zum Beispiel, den ich dann natürlich auch regelmäßig beim Tragen einschalte und bin da eigentlich recht entspannt. Also ich muss da wirklich sagen, man darf das Ganze nicht so als Arbeit und Mühe sehen, sondern man muss sich darauf freuen, was am Ende vielleicht rauskommt. Und wenn man nur 10 Mal hin und her gelaufen ist und hat keine Lust mehr, dann setzt man sich halt dann schon mal hin und trinkt sein Feierabendgetränk.
Ja. Gut gesagt. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir viel über Wasser und Trinken gesprochen und das gehört bei mir natürlich auch zu Jahreszeiten beziehungsweise in das ganze große Klimawandelthema, die sich ja auch auf die Ernte auswirken können. Wie gehst denn du damit um?
Auch da muss ich eben sagen, da muss man eben ein wenig schauen, welche Sorten man einfach anbaut, die dann eben mit den Gegebenheiten klarkommen. Ich bin jetzt halt auch noch nicht so lange dabei. Meine Großeltern würden wahrscheinlich sagen, ja, früher waren die Sommer vielleicht anders oder nicht ganz so heiß. Wir hatten vielleicht auch zwischendurch mehr Regen, dass wir nicht so oft gießen mussten. Bei mir ist es jetzt so, ich bin noch nicht so lange dabei und ich bin mittlerweile einfach gewöhnt, dass wir im Sommer teilweise Trockenphasen von 8-9 Wochen haben. Und dann muss ich eben auch damit rechnen, beziehungsweise muss mich eben darauf vorbereiten, dass ich Kulturen nutze, die dann eben auch gut zurechtkommen. Und viele von uns unterschätzen, glaube ich, auch, was da so möglich ist bei manchen Kulturen, weil gerade zum Beispiel Tomaten, die verdursten jetzt nicht, wenn die einen Tag, wenn die natürlich im Boden stehen. Wir reden jetzt nicht vom Kübel, weil dann haben sie natürlich eher schlecht Chance, wenn sie nicht gegossen werden. Mhm. Aber wenn die im Boden stehen, die schaffen das schon auch tief zu wurzeln und sich auch nochmal neue Wege zu suchen. Wenn ich natürlich aber von Anfang an dauerhaft das Angebot schaffe, dass die an der Oberfläche direkt ihr Wasser kriegen und nichts in dem Sinne dafür tun oder nicht tiefer wurzeln müssen, dann wird das natürlich im Sommer ein Problem. Aber ich wässer dann halt wirklich mal lieber selten, so dass die Pflanze eben auch wurzelt und sich vielleicht auch Wege sucht. Muss aber auch wieder dazu sagen, ich hatte es gerade schon erwähnt, ich habe einen Bachlauf, ich habe recht hohes Grundwasser, sprich das Ganze funktioniert bei mir auch recht gut, weil bei mir dann wirklich auch Feuchtigkeit im Boden eben ist, auch in den heißen Wochen. Aber generell einfach schauen, welche Pflanzen ich in meinen Garten setze, was damit zurechtkommt und zum anderen eben gießen, ganz wichtig, klar, bei der Anzucht und gerade wenn ich neu aussehe, da muss ich sehr hinterher sein, aber ansonsten, man darf das nicht unterschätzen, wie viele Pflanzen doch auch ganz gut zurechtkommen, wenn sie vielleicht mal einen Tag trockener stehen. Also auch das funktioniert.
Guter Tipp. Wie glaubst du denn, wird sich Selbstversorgung weiterentwickeln oder an die Herausforderungen in Zukunft dann anpassen, also Klimawandel, Ressourcenknappheit? Wie geht das in den kommenden Jahren weiter?
Ja, ist eine schwierige Frage zu sagen, da irgendwie in die Glaskugel zu schauen, aber ich habe das Gefühl, zumindest in meinem Umfeld, dass die Reise wieder bedeutend mehr dahin geht, dass man sagt, man will wieder wissen, was man auf dem Teller liegen hat. Man möchte wieder mehr schauen, was man da auch selber anpacken und angehen kann. Ist, glaube ich, nicht nur dem Gedanken geschuldet, dass man sich gesund ernähren möchte, sondern vielleicht auch dem geschuldet, dass natürlich auch die Preise in den Supermärkten natürlich auch deutlich gestiegen sind. Auch das spürt man natürlich und daher glaube ich, wird der Weg schon wieder mehr und mehr dahin gehen, sich bewusst zu ernähren, aber auch vielleicht bewusst aus eigener Hand vielleicht so gut es geht zu ernähren. Also daher, ich glaube, die Reise geht schon immer mehr dahin, es steigt, glaube ich, der Drang auch dahin wieder selbst was anzubauen und in die Hand zu nehmen.
Das wäre auf jeden Fall schön und natürlich auch wünschenswert. Jetzt lass uns nochmal über dein Lieblingsthema in Anführungsstrichen sprechen, nämlich Lebensmittelverarbeitung, aber auch Haltbarmachung. Hast du schon gesagt, dass du da jetzt nicht so der absolute König drin bist? Vielleicht ist es Faulheit oder macht es dir einfach keinen Spaß?
Ich muss sagen, dann, wenn das meiste an Ertrag anfängt, anfällt. Und dann sind wir ja wirklich dann so in so Monaten Juli, August. Da muss ich wirklich sagen, ich glaube, dann fehlt mir neben der Bewirtschaftung des Gartens auch die Zeit, mich da noch so intensiv mit auseinanderzusetzen, weil ich einfach kein Zeitfenster mehr habe, in dem ich dann auch noch 20 Gläser Gurken einwecken kann. Das schaffe ich zeitlich dann halt auch leider einfach nicht mehr. Ansonsten bin ich schon weit vorgedrungen, indem ich mir ein Dörrgerät, ein Dörrautomat gekauft habe und da schon mal ein bisschen was haltbar machen kann, gerade wir hatten es ja mit dem Chili-Pulver oder mit Paprikapulver ein bisschen was dörren, vielleicht auch mal getrocknete Tomaten selbst herzustellen, die dann natürlich sowieso Unmengen besser schmecken als alles aus den Gläsern im Supermarkt. Und da gibt es dann natürlich schon so Möglichkeiten und Dinge, die ich tue. Ansonsten schaue ich natürlich, dass ich zu Hause alles gut und trocken und kühl lagere, dass ich da natürlich auf der sicheren Seite bin. Und ansonsten kann ich da leider, da bin ich, glaube ich, die völlig falsche Person, um da irgendwie Tipps zu geben. Muss ich leider gestehen.
Nee, das ist ja Quatsch. Das machen wir dann nicht. Dann bin ich mit meinen Fragen weitestgehend durch. Aber vielleicht hast du ja noch was, was du gerne loswerden möchtest, wo du denkst, oh, das könnte noch spannend sein. Das sind Dinge, die ich erlebe, erfahren habe, die für andere wichtig sind.
Das, was ich auf jeden Fall in Erfahrung bringen möchte, auch nach unserem Gespräch hier, welche guten Möglichkeiten es vielleicht für mich gibt, um da vielleicht hier und da ohne Strom meinen Garten schnell und gut bewässern zu können. Aber ich glaube, da bin ich bei euch ja direkt an der richtigen Adresse.
Da könnten dir unsere Experten sicherlich weiterhelfen und allen, die da interessiert sind, empfehle ich selbstverständlich mal auf der Gardena-Seite rumzuschauen. Hast du für dich schon was entdeckt?
Tatsächlich wollte ich mich dann hier im Anschluss doch direkt mal mit euch da kurz schließen, weil ich glaube, da gibt es viele interessante Wege, wie ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wasser sparen kann und vielleicht nicht 30 Gießkannen tragen muss abends.
Da drücke ich dir fest die Daumen und ich glaube, wir finden da Lösungen. Wenn wir gerade beim Thema Ressourcen sind und Möglichkeiten, hast du da vielleicht auch schon eigene Ideen oder Herangehensweisen entwickelt, um noch mehr Ressourcen zu sparen in deiner Gartenarbeit?
Oh, ich glaube, ich bin da schon auf so einem Level, dass ich sagen muss, so viel Ressourcen werden jetzt bei mir nicht verbraucht, außer vielleicht meine Kondition und manchmal auch meine Nerven, weil ansonsten ist das, glaube ich, alles von meinem Garten her recht überschaubar. Das, was ich vielleicht für mich noch machen möchte, so für die Zukunft im Garten, sind vielleicht noch so ein bisschen mehr so eine kleine Streuobstwiese, dass man sich vielleicht auch noch mit ein bisschen Obst zusätzlich versorgen kann. Vielleicht hier und da auch noch, ich habe noch einen Walnussbaum, der irgendwann hoffentlich auch eine Größe hat, dass ich über den Winter vielleicht auch noch ein paar Nüsse zur Verfügung habe. Und so schaue ich eben Stück für Stück, welche Pflanzen oder welche Arten, Kulturen ich noch kultivieren kann, dass ich dann am Ende vielleicht Dinge noch mehr aus meinem eigenen Garten schöpfen kann. Und daher ist so, ich glaube, so Ressourcen sind bei mir tatsächlich, was ich einsetze, ist wirklich überschaubar, weil das meiste passiert tatsächlich in Handarbeit und ohne irgendwelche großen Geräte, sage ich mal.
Das ist aber ein wirklich gutes Stichwort, auf das du mich jetzt bringst. Also erstens finde ich es natürlich gut und zweitens, wenn du jetzt nur noch ein Gartengerät verwenden dürftest, was wär's denn dann? Welches ist dein wichtigstes oder Lieblingsgartengerät?
Mein Lieblingsgartengerät ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, auf eins wäre es jetzt wirklich schwierig runterzubrechen. Das, was ich auf jeden Fall, ich glaube, am meisten in der Hand habe, ist wahrscheinlich meine Schubkarre, mit der ich Dinge von A nach B transportiere. Das ist so, glaube ich, so ein Tool, das möchte ich auch nicht missen, weil wenn ich mir jetzt überlege, dass ich sonst für jedes Stückchen Holz oder für jedes Stückchen Erde immer einzeln laufen müsste, das macht mir es schon ungemein einfacher. Und so direkt klassisch Gerät, glaube ich, ist so, Spaten ist, glaube ich, sowas, wo ich sagen muss, ich bin jetzt kein großer Typ, Freund mehr vom Umgraben, mache ich jetzt auch gar nicht mehr so viel, ist ja auch so eine Sache, muss man auch wollen, wegen der Bodenschichten, ob man die sich nun erhält oder dann immer beim Umgraben wieder zerstört, aber mit dem Spaten, der ist halt universal einsetzbar, also da kann man unter anderem mal eine Wurzel abschlagen, man kann auch ein bisschen, seinen Erdhaufen umschippen von A nach B, man kann, ja, so Spaten ist wirklich so ein Universalwerkzeug, was ich, glaube ich, nicht hergeben möchte. Und unter anderem ist es ja auch Namensgeber eines doch recht köstlichen Feierabendgetränks.
Prost, sage ich an der Stelle. Das können wir ja mal so stehen lassen. Gut, dann allerletzte Frage. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du denn dann? Einfach nur, weil es mich interessiert.
Vom Namen her, weil er mir sehr gut gefällt, würde ich am liebsten sagen, der Sauzahn. Sauzahn klingt einfach nach einer tollen Sache, und vor allem kennen tatsächlich den Sauzahn auch nicht so viele Leute oder haben den auch nicht so viel im Gebrauch. Ich muss aber auch sagen, so von der Sache her, ich glaube, da bleibe ich jetzt meinem Spaten einfach treu. Ich glaube, ich wäre der Spaten, der zwar mittlerweile nicht mehr so oft genutzt wird, auch häufig in der Ecke steht, aber so ganz ohne ihn kommt dann doch auch keiner im Garten aus. Daher, so Spaten ist schon eine schöne Sache. Der steht vielleicht auch manchmal lieber in der Ecke, als irgendwo mittendrin im Geschehen zu sein. Daher, ich bin der Spaten. Da bleibe ich dem Spaten jetzt treu.
Finde ich so schön. Elias der Spaten. Das passt auch, so wie ich dich kennengelernt habe. Immerhin kein Klappspaten.
Ich wollte gerade sagen, es klingt aber so ein bisschen, es schwingt so ein bisschen was mit, wenn du Elias der Spaten, weiß ich nicht, ob das so ein guter Folgentitel wäre.
Etwas despektierlich vielleicht. Aber ich will, also da hast du es anders bewiesen innerhalb dieser Folge. Ich würde nochmal so ein ganz bisschen zusammenfassen, was ich mitgenommen habe aus unserem schönen Gespräch hier. Und du sagst mir, ob ich was vergessen habe oder ob es das soweit ist, okay?
Sehr gerne.
Für SelbstversorgeranfängerInnen habe ich mir notiert, erstmal überhaupt anfangen, also den Mut aufwenden beziehungsweise den Tatendrang, den man vielleicht am Anfang hat, nutzen, es auch wirklich zu machen und sich nicht aufhalten lassen durch die vielen kleinen Gedanken, die man dazu haben kann, die einen vielleicht abhalten könnten. Dann draufschauen, wie sieht's denn eigentlich aus bei mir, was ist eigentlich möglich anhand der Gegebenheiten, die ich da habe, und drittens vielleicht auch mit Kulturen anfangen, die nicht direkt am Anfang Probleme bereiten. Also sowas wie Spinat, Zucchini, Tomate, da kann man richtig viel Spaß mit haben. Und wenn wir über Spaß reden, dann geht's bei dir auch direkt noch auf Paprika und Chili weiter, wo man mit Sicherheit nicht nur bei der Aufzucht bzw. Anzucht, sondern auch beim Genießen hinterher jede Menge Spaß haben kann. Und Knoblauch und Beerensträucher dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und was ich also ganz einen spannenden Tipp fand und was viele sicherlich ausprobieren werden, ist die Indianerbanane, die ja dann nochmal so eine gewisse Exotik auch in so einen heimischen Garten bringen kann, wenn ich es richtig verstanden habe, dann auch ohne, dass sie hier durch die klimatischen Gegebenheiten leiden muss. Und was ich so mit am tollsten fand an unserem Gespräch, war kennenzulernen, wie du Gartenarbeit angehst, nämlich nicht zu verbissen und nicht zu angestrengt, sondern einfach immer mit einer großen Portion. Ich will in diesem Garten auch leben, ich möchte Kontakt mit Menschen haben, dann macht es auch Spaß, mich da reinzuhängen und vielleicht auch mal viel körperlich zu arbeiten. Aber wenn die Belohnung dafür ist, dass das einfach eine schöne Zeit ist, die ich da verbringe, dann mache ich das eben auch gerne. So hat sich's für mich angefühlt. Würdest du dem soweit zustimmen?
Ich unterschreibe das voll und ganz und möchte zum Abschluss vielleicht noch die Chance nutzen, den allen Zuhörer und Zuhörerinnen etwas mit auf den Weg geben zu können. Denn zum Thema Garten und Gemeinschaft noch zu guter Letzt, mein Nachbar pflegt zu sagen, lieber mit dem Nachbarn oder der Nachbarin 1 Liter Bier getrunken als alleine 3 Liter Wasser. Das ist nämlich das, was uns heutzutage fehlt. Mehr Gemeinschaft, tauscht euch aus, und auch dort kriegt ihr dann dementsprechend viel mehr Know-how und Tipps, weil Leute vielleicht schon vor ähnlichen Fragen standen wie ihr, und im Gespräch findet ihr Lösungen. Also mehr Gemeinschaft. Setzt euch zusammen.
Das finde ich so gut. Vielen, vielen Dank, lieber Elias. Das hat mir richtig Spaß gemacht und auch nochmal richtig neue Lust auf Selbstversorgung mehr zu schauen in meinem eigenen kleinen Garten. Und wenn euch das auch so geht, dann könnt ihr natürlich gerne einen Like dalassen für diese Folge. Ihr könnt aber auch gerne kommentieren, wenn ihr noch Fragen habt. Und bitte vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann hören wir uns auch schon wieder beim nächsten Mal bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Danke dir, Elias.
Ich danke dir vielmals und wünsche dir ein ganz tolles Gartenjahr, hoffentlich bald in deinem eigenen großen Garten.